starten, würde ich, ja, danke für den Hinweis. So, Anna, ich habe tatsächlich immer das Thema mit dem Mikrofon und ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll. Wir haben gerade eben im Vorfeld 10 Tontests gemacht. Von daher verspreche ich jetzt an der Stelle, ich gehe nur ganz, ganz kurz und ich stelle euch ganz kurz die Feedback vor und sage euch auch schon, dass das Mikrofon auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Von daher, vielleicht kurz noch mal sagen hier, ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll. Es ist ein gutes Thema. Und gedacht, im Vorfeld. Ich teile einmal ganz kurz mit euch unsere Chat zum Thema Liebe-Seminare. Ich hoffe, ihr könnt das erste Chat jetzt sehen. Und wie gerade eben schon angesprochen, geht heute um das Thema Network Money, Immobilien, was du vor dem Kauf wissen solltest. Toll, dass du heute wieder dabei bist, Cindy. Wir sind schon ganz gespannt, was wir heute von dir lernen können. Und wie gerade eben gesagt, vorab ein paar kurze Informationen zu mir und zu Lisa. Ich bin Joanna Bremer, ich arbeite bei Coca-Cola Leadership Partners im Marketing und bin Teil des Lead Chapters in Deutschland. Und für euch einmal vielleicht als ganz kurzen Hinweis für den heutigen Beitrag, der ist interaktiv gedacht und wir würden euch bitten, für die Interaktion den Fragen- und Antworten-Knopf zu nutzen. Ich würde die Fragen dann laut hoffentlich vorlesen, beziehungsweise an Cindy herantragen, sodass wir dann auch während der Masterclass die Möglichkeit haben, eure Fragen sofort zu beantworten. Wir behalten auch immer mal zwischendurch Kinder und Fragen gibt es von eurer Seite aus Gedanken, also teilt die gerne. Alles, was ihr heute hört, ist auch aufgezeichnet. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, noch einmal reinzuhören und nochmal durchzugehen. Wir haben als ein industrieübergreifendes Netzwerk selbstverständlich auch Guidelines zum Thema Antitrust, die ihr euch gerne anhören könnt, aber das sollte um ein übergreifendes Thema wie Immobilien geht, glaube ich, müssen wir heute nicht in die Details gehen. Für diejenigen von euch, die heute das erste Mal da sind, das Lead-Netzwerk ist ein Netzwerk aus der Konsumgüterindustrie, was sich zum Ziel gesetzt hat, dass wir Frauen in Führungspositionen entwickeln wollen. Es gibt mittlerweile über 16.000 Mitglieder von 57 Partnerunternehmen und schon knapp 400 Freiwillige, die sich in diesem Netzwerk engagieren. Und das Deutschland-Chapter ist eins von 15 Chaptern. Wir haben mittlerweile über knapp 1.000, ich glaube in dem Tracking waren es 1.400, wir sind mittlerweile bei 1.500 Mitgliedern bei uns im Chapter. Und ihr könnt hier auch einmal sehen, dass wir wirklich aus allen unterschiedlichen Bereichen der Industrie kommen und freuen uns über alle neuen Mitglieder, die wir gewinnen können. Und wenn wir, wie gesagt, beim Thema Freude sind, wir freuen uns, dass wir dich wiedersehen können, Cindy. Du bist Senior Financial Consultant bei FinMarie und an der Stelle kannst du vielleicht auch das Thema einsteigen.
Vielen, vielen Dank erstmal, Joanna. Genau, bevor wir starten, einmal zu mir und meiner Person. Mein Name ist Cindy Mergener, ich bin Senior Financial Consultant bei FinMarie, 31 Jahre alt. Und seit meiner Ausbildung bei der Bank immer mit dem Thema Frauenfinanzen konfrontiert und letzten Endes auch eine Zeit lang selbstständig tätig gewesen, bis ich bei FinMarie mit eingestiegen bin. Ja, irgendwann habe ich auch noch zwischendrin studiert, berufsbegleitend, weil die Tätigkeit bei einer Bank etwas trocken sein kann und nicht ganz so facettenreich. Ja, und habe mich letzten Endes seit 2019 vollends auf die Beratung für Frauen spezialisiert. Wir kümmern uns ja heute um das Thema Immobilieninvestment, also Immobilieninvestment als solches, wie man das letzten Endes für sich nutzen kann und was man dabei beachten muss grundsätzlich vor einem Kauf. Dafür teile ich einmal meinen Bildschirm. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, das Zoom hier nicht. Ja, ich glaube, Joanna, du musst zuerst raus, bevor ich kann. Ja, gucken wir mal. Das geht schon mal. Schon mal besser. So. Jetzt. So. Heißt, die erste Frage, die man sich ja stellen muss, ist, warum oder was steckt eigentlich hinter diesem ganzen Immobilienboom? Der herrscht ja eigentlich sogar jetzt noch hervor, obwohl ja steigende Zinsen und teilweise Rohstoffmangel das ganze Thema etwas unattraktiver machen. Eine Immobilie ist ein vermeintlicher Inflationsschutz erstmal. Warum? Also, sobald ich eine Immobilie zum Beispiel kaufe, ist es so, dass ich natürlich nicht direkt von der Inflation betroffen bin, weil diese Immobilie ja nun mal da steht. Ich habe damit keine Liquidität. Heißt, sie steht da, gewinnt im besten Fall an Wert. Ich vermiete sie und das führt letzten Endes dazu, dass ich erstmal von der Inflation, was das Thema angeht, nicht betroffen bin. Auch das Risiko von Kursverlusten ist nicht direkt gegeben, da ich ja eben Beton Gold habe und darauf jederzeit zugreifen kann, beziehungsweise im besten Fall es irgendwann verkaufen kann mit einem gewissen Gewinn. Da vielleicht so ein kleiner Side-Fact: habe ich eine Immobilie und halte die mehr als 10 Jahre, dann kann ich nach dem Verkauf den Gewinn steuerfrei behalten. Im Niedrigzinsumfeld, und das haben wir teilweise immer noch, auch wenn gerade ganz, ganz viele predigen, oh Gott, die Zinsen gehen durch die Decke. Wenn man sich da mal mit Eltern oder Großeltern austauscht, was da teilweise für Immobilienkredite für Zinsen noch vorgeherrscht haben, sind wir immer noch relativ günstig. Da muss man halt aufpassen, wie sich jetzt in nächster Zeit das ganze Thema entwickelt, auch aufgrund von Leitzinserhöhungen oder Senkungen, je nachdem, wie der Inflation letzten Endes auch gegengesteuert wurde. Das Bevölkerungswachstum hat auch nochmal einen sehr, sehr großen Einfluss auf das ganze Thema Immobilienboom. Ich habe jetzt letztens in einem Artikel gelesen, über 700.000 Wohnungen fehlen. Dementsprechend, wir müssen auf jeden Fall an das Thema ran und wir müssen weiterbauen. Es hilft ja nichts. Und dahingehend natürlich dauerhafte Rendite versprechen, aufgrund eben dieses Faktors, dass wir eben eine akute Wohnungsnot in vor allen Dingen Ballungsgebieten haben. Wie kann man letzten Endes in Immobilien überhaupt investieren? Ist erstmal der ganz klassische Immobilienkauf, losgelöst erstmal davon, ob ich das jetzt fremdgenutzt kaufe, also eine Immobilie habe und die letzten Endes vermiete, verpachte, oder ob ich in der Immobilie selbst wohne. Dann Immobilien an der Börse, das ist all dieses ganze Thema Immobilienfonds zum Beispiel. Und dann gibt es noch das Thema Crowdinvesting. Wir kümmern uns erstmal um das Thema Immobilienkauf. Heißt, was gibt es da zu beachten und worein kann man eigentlich investieren, wenn ich eine physische Immobilie kaufe? Man muss dafür erstmal unterscheiden, welche verschiedenen, ja, Gebäudearten gibt es eigentlich. Viele haben erstmal grundsätzlich nur Wohnung und Haus im Kopf. Es gibt aber sehr, sehr viel facettenreichere Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Nehmen wir hier zum Beispiel Retail-Objekte, heißt Einkaufszentren oder Einzelhandelsgeschäfte. Dann gibt es die Mixed-Use-Objekte. Das sind einfach Objekte, wo unten zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte untergebracht sind, Bürokomplexe, Bürogebäude, wie auch immer, wo aber oben drüber noch gewisse Wohnungen, zum Beispiel Wohnungszwecke genutzt werden können. Und dann die Industrials, also wirklich Industriehallen oder Lagerräume, die einfach nur verpachtet oder vermietet werden. Was da auch so ein bisschen dazu gehört, sind so Parkhäuser oder Garagen. Das wuselt auch mal so ein bisschen durch die Reihen, dass man sich gut und gerne mal eine Garage kaufen könnte und die vermieten könnte. Könnte in gewissermaßen ein hübsches Investment sein, wenn man eben in Ballungsräumen auch wohnt, wo diese Garage dringend benötigt wird. So, warum sollte man Immobilien überhaupt aufnehmen in das Portfolio oder warum sollte man überhaupt in Immobilien investieren? Einfach weil es eine gewisse Diversifikation ist, also eine gewisse Streuung. Wer die letzten Workshops so ein bisschen mitgemacht hat, der weiß schon so, in was man generell auch noch investieren kann. Dazu vielleicht ein kurzes Recap. Investiert man jetzt in zum Beispiel aktienbasierte ETFs, in Fonds oder kauft auch zum Teil Direktanlagen in Aktien, muss man natürlich nochmal eine Assetklasse irgendwo abdecken, die weniger Risiko aufweist oder im Zweifelsfall eine höhere Sicherheit durch weniger Liquidität. Und da kann eine Immobilie oder ein Immobilieninvestment, egal in welcher Form zunächst, ein sehr gutes Gegengewicht bilden, damit man durch die Streuung sein Risiko etwas minimiert oder zumindest kalkulierbar hält. Kann dann dementsprechend als Inflationsschutz dienen, weil eben Immobilieninvestments nicht so sehr von Inflation geplagt sind, auch Börsen betrachtet und generiert mir letzten Endes ja natürlich auch ein stabiles Einkommen, wenn es darum geht, dass ich sie zum Beispiel vermiete, was auch ganz schön ist für die Altersvorsorge später. Was sind jetzt erstmal die Risiken von einem Immobilieninvestment? Erstmal der Mangel an Liquidität. Es ist nicht so, dass ich bei einer Immobilie, wie hier jetzt steht, ein Zimmer oder auch mal nur so eine Haustür verkaufen kann, damit ich wieder ein bisschen Cashflow reinbekomme, sondern da gilt das Prinzip entweder ganz oder gar nicht. dann, wenn ich sie fremd vermiete, natürlich Probleme mit dem Mieter oder auch Beschädigungen. Dagegen kann man sich zwar versichern, das kommt auch gar nicht so häufig vor, wie man denkt tatsächlich, aber trotzdem gibt es diese Risiken und man hat da einfach einen sehr hohen Zeitaufwand. Selbst wenn man versichert ist, man muss halt irgendwie erstmal dann gucken, okay, Schäden melden, dann muss die Versicherung das abwickeln. Das sind Dinge, die man natürlich für sich beachten muss. Wohne ich da natürlich selbst drin, muss ich mich natürlich auch noch absichern. Zu den Versicherungen, die beim Thema Immobilien wirklich wichtig sind, kommen wir später noch. Dann zu viele Schulden. Natürlich hat man mit einer Immobilie immer einen Gegenwert. Also selbst wenn ich sie finanziere, zu Finanzierungsarten kommen wir gleich auch noch, dann hat man ja trotzdem einen Gegenwert, also eine Sicherheit, die man quasi gegen die Schulden aufwiegen kann. Es ist ja nicht so, als wäre es eine Konsumschuld, weil ich irgendwie zu viel shoppen war, sondern ich habe letzten Endes einen Wert, der irgendwo nachgehalten wird. Trotzdem kann ich mich aufgrund von zu hohen Zinsen, zu hohen oder steigenden Zinsen auch im steigenden Zinsumfeld oder eben auch zu hohen Kreditraten, die irgendwie nicht mehr berechenbar sind, durch einen Jobwechsel kann ich die nicht mehr tragen, kann das zu viel werden. Da gilt auf jeden Fall gut zu kalkulieren, was ich mir im Worst Case eben leisten kann. Immobilienpreise können letzten Endes auch sinken. Da muss man halt sich vor Augen führen, was einem wichtiger ist. Also nur weil die Immobilienpreise sinken, bedeutet das nicht, dass die Immobilie, die ich gerade abzahle oder die ich besitze, dass ich gerade quasi Vermögen verliere, weil erst dann merke ich was von diesen gesunkenen Preisen, wenn ich die Immobilie in dem Moment verkaufen würde. Ja, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, je nachdem, wofür die Immobilie gedacht ist, ob ich die jetzt zum Beispiel in 10 Jahren verkaufen möchte und ab dem 9. Jahr fangen die an, ins Bodenlose zu fallen, die Immobilienpreise. Aber im Zweifelsfall halte ich die Immobilie dann einfach noch mal ein bisschen länger. Und letzten Endes auch der Leerstand. Ich muss natürlich, wenn ich die vermiete, immer wieder dafür sorgen, dass da ein neuer Mieter reinkommt. Das Risiko lässt sich auch leicht minimieren, indem man da zum Beispiel eine Hausverwaltung mit reinsetzt, die sich darum kümmert. Das kostet auch nicht, Gott weiß die Welt. Das ist mit teilweise 30 bis 50 Euro im Monat gedeckelt. So, gibt es bis hierhin Fragen, bevor wir jetzt in den richtigen Kaufprozess einsteigen?
Ja, und zwar, in welchen Städten in Deutschland ist es noch möglich, in Immobilien zu investieren, die eine gute Rendite haben? Meiner Meinung nach gibt es in München, Berlin, Hamburg heutzutage eine Bubble.
Ja, stimmt. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, in den Städten direkt zu kaufen mittlerweile. Es sei denn, man hat irgendwie die nötige Liquidität dafür. Ich würde eher schauen, dass ich in Ballungsräumen wirklich kaufe, heißt, oder eher gesagt Einzugsgebieten. Das wäre jetzt hier, also als Erklärung, ich wohne nicht in Berlin, sondern wie Finn-Marie ansässig ist, ich wohne in Düsseldorf. Und hier wäre es eher so die umliegenden Kleinstädte, die ein gutes Einzugsgebiet sind, die gut angebunden sind, gute Autobahnanbindungen etc., aber wo die Immobilienpreise noch etwas gediegener sind. Trotzdem wird sich sowas auch mit der Zeit verlagern. Also ich glaube, das ist eine Bubble, die wird auch irgendwann platzen und dann verlagert sich das wieder. Dementsprechend komme ich aber gleich auch noch beim Kaufprozess drauf zu sprechen. Wenn ich die Immobilie fremd vermieten möchte, dann vielleicht ein Stückchen weit über den Tellerrand gucken und nicht unbedingt krampfhaft versuchen, in der eigenen Stadt eine zu finden, sondern da auch vielleicht durchaus ein ordentliches Stück weiter weg zu gucken. So, zum Kaufprozess. Wie läuft der eigentlich ab? Also, wenn jetzt mein Angebot angenommen wurde, heißt, ich habe irgendwo eine Immobilie gesehen, die wollten, sagen wir mal, 200.000 Euro dafür, ich sage, jo, passt, was passiert dann? Letzten Endes muss ich vorher im besten Fall bei der Bank abgesegnet haben, dass ich auch eine Finanzierung über die Summe bekomme oder ich habe das Geld in der Schublade liegen. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich zum Notar, der bereitet dann den Kaufvertrag vor, schließt dann gegebenenfalls die Finanzierung mit der Bank ab und dann gibt es die Vertragsunterzeichnung bei dem Notar, mit dem Notar, der eben beide Vertragsparteien einmal über alles aufklärt und im Beisein von ihm alles eben unterschrieben wird. Dann wird der Verkauf vom Notar registriert, ins Grundbuch eingetragen und die Grunderwerbsteuer wird nach 4 Wochen dann fällig. Die Grunderwerbsteuer ist dabei ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor, der sich auch stark davon unterscheidet, wo ich kaufe. Da anknüpfend an die Frage, wenn ich zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern kaufe, was durchaus auch sehr, sehr interessante Industriestandorte hat oder gibt, bezahle ich nur eine Grunderwerbsteuer von 3,5%. Kaufe ich hier in Nordrhein-Westfalen, zahle ich eine Grunderwerbsteuer von 6,5%. Das ist, wenn man das mal hochrechnet, auf eben eine Kaufsumme von 200.000 Euro, verdammt viel Geld. Was noch dazu kommt, kaufe ich das, das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für Baden-Württemberg oder Bayern sein, aber kaufe ich das jetzt zum Beispiel weiter weg von meinem Wohnort, für all diejenigen, die zum Beispiel im Norden Deutschlands wohnen, muss man wissen, dass man zweimal im Jahr zum Beispiel Hin- und Rückfahrt in der Steuer da absetzen kann, um zu diesem Objekt zu kommen. Heißt, man kann rein theoretisch zweimal im Jahr auf dem Weg in den Urlaub oder keine Ahnung wohin, kann man rein theoretisch eine Fahrt zu dieser Wohnung machen, kurz gucken, ist da alles tutti und kann diese Fahrten in der Steuer absetzen. Das sind alles so Gimmicks, die man natürlich dann in dem Fall für sich nutzen kann. Was einem nicht erspart bleibt, ist das Thema Notargebühren. 1 bis 1,2 bis 1,5% sind das in der Regel, immer von der Kaufsumme gerechnet. Dann die Eintragungsgebühren in das Grundbuch. Das sind auch mal so 0,8 bis 1,2%. Und gegebenenfalls, falls involviert, der Immobilienmakler, der nochmal 3,3 bis 6% nimmt, plus eben die Mehrwertsteuer von 19%. So, bevor wir jetzt mit den Finanzierungsarten weitermachen, kommen wir mal auf das Thema zu sprechen, wie viel kann ich mir eigentlich leisten, beziehungsweise wie viel, ja, Rendite oder wie viel Rendite wirft eigentlich so eine Immobilie ab? Woran kann man das festmachen? Ich sehe aber gerade, es gibt, glaube ich, noch mal Fragen.
Ja, die gibt es. Und zwar, wenn ich EU-Bürger, aber kein Deutscher, muss ich beim Immobilienkauf dann mehr Steuern zahlen?
Das kommt schwer darauf an, in welchem Land man eigentlich ansässig ist. Also normalerweise kommt es auch auf die Meldeadresse an, wo jemand die meiste Zeit verbringt, wo man versteuert. Das ist stark davon abhängig, von welchem Land wir jetzt hier sprechen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was dann eher der Steuerberater klären muss. Oder dann im Fall, in dem Fall ein Notar vielleicht noch wissen könnte. Also das ist tatsächlich da die Frage, da muss ich passen, das ist zu spezifisch. Was ich aber sagen kann, ist, wenn ich im Ausland als Deutsche kaufen möchte und finanzieren möchte über eine Bank, das geht tatsächlich nicht ganz so einfach. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Immobilie in Spanien schön am Strand irgendwo kaufen, habe 40.000 Euro Eigenkapital, aber muss halt irgendwie noch eine Finanzierungssumme von der Bank bekommen, dann ist es tatsächlich so, dass ich von der Bank wahrscheinlich schwierig eine Finanzierung bekomme oder zu schlechteren Konditionen, weil eine Bank ja immer die Sicherheit als Handhabe hat. Heißt, dass die Immobilie muss ja als Sicherheit irgendwo hinterlegt sein, dass im Zweifelsfall, wenn ich nicht mehr zahle, die Bank die Immobilie liquidieren kann. Und sobald das grenzübergreifend ist, ist das natürlich eine viel, viel kompliziertere Kiste an der Stelle, als wenn ich einfach in Deutschland wohne und das im Bayerischen Wald gekauft habe. So. Noch irgendwelche Fragen, Joanna?
Gerade sehe ich keine weitere. Vielleicht für diejenigen von euch, die Fragen stellen, könnt ihr mit einem kleinen Daumen hoch anzeigen, ob das ausreichend die Frage beantwortet hat und ob Cindy ausreichend die Frage beantwortet hat. Und wenn das noch nicht der Fall gewesen ist, könnt ihr auch gerne nochmal sonst spezifischer nachfragen. Das wäre super. Danke.
Okay.
Stopp, stopp. Es kommt noch rein. Wir arbeiten live. Ist der Markt für Apartments für Studenten an Universitäten in der Nähe von Universitäten eine gute Investition?
Ja, also Apartments für einen Studenten oder sollen das wirklich so WG-Zimmer sein, also größere Wohnungen, wo dann WGs reinziehen sollen? Das wäre jetzt die erste Frage. Da muss man sich halt klar werden, wenn es wirklich kleine Apartments für Studenten sein sollen, dann muss man halt überlegen, okay, wenn ich die vermiete, wie sehr lege ich Wert auf wirklich gute Mieteinkünfte? Weil in der Regel können Studenten nicht viel Geld bezahlen. Und fangen wir mal anders an. Gute Universitäten oder viele Universitäten sind ja in Großstädten, heißt, oder in Städten, wo die Mieten sowieso schon sehr anziehen. und die Immobilienpreise. Bedeutet, wenn ich eine Immobilie ja finanziere zur Fremdvermietung, versuche ich ja, die Immobilie oder die Finanzierung so auszurichten, dass im Zweifelsfall die Miete durch den Mieter bezahlt, die Finanzierungsrate durch den Mieter bezahlt wird. Das ist bei Studenten etwas schwieriger, weil die nun mal ein sehr, sehr straffes Liquiditätsprogramm haben, sagen wir es mal so. Die haben einfach nicht so viel Liquidität vorhanden. Wenn ich jetzt nicht darauf Wert lege, dass alles komplett von dem Mieter getragen wird, also dass man dann sagt, okay, komm, ich zahle 200 Euro obendrauf und die Immobilie trägt sich quasi nicht von selbst, dann kann das ganz gut sein im Hinblick auf, ich ziehe diese Apartments mit, bis ich in Rente gehe, dann sind die halt abbezahlt und dann habe ich dadurch einen Cashflow. Will ich, dass das sich von alleine trägt, halte ich das bei Apartments für Studenten schwierig. Es sei denn, man möchte nur an besser verdienende Studenten oder Privatunis oder keine Ahnung was verbieten. Also das sind Dinge, die man halt mit beachten muss. Beantwortet das die Frage?
Ich kann noch keine Daumen hoch sehen, komischerweise. Ich weiß gar nicht, ob das an den Einstellungen liegt.
Ich wollte gerade sagen, kann man den Daumen hoch senden?
Ah, wir haben... Ich sag, hier kommt noch gerade. Okay, danke. Zu dem Daumen geht wohl nicht. Vielen Dank für die Rückmeldung
auf diesem Weg. Okay, gut. Gut, so. Um herauszufinden, wie rentabel denn eine Wohnung ist, gibt es bestimmte Kennzahlen, die man quasi berechnen kann. Um erstmal zu wissen, wie viel kann ich mir eigentlich als Immobilie leisten, gibt es so eine Faustformel, nach der man das berechnen kann. Dafür gehe ich einmal aufs iPad. Sollte jeder jetzt sehen können, hoffe ich. Und zwar, also, meine Überschrift. Wie viel kann ich mir leisten? Das ist jetzt die Herangehensweise, wie das in der Regel jeder Bankberater auch tut. Und zwar schaut er sich erstmal an, was sind die Einnahmen? Minus eben die Lebenshaltungskosten im Schnitt. Da nimmt man in der Regel immer die letzten 6 Monate. Und das ist dann erstmal das Finanzierungspotenzial. Heißt, wie viel hat man im Monat überhaupt dafür zur Verfügung? Ist an sich erstmal logisch. Als Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro freie Liquidität. Also mein Finanzierungspotenzial sind 1.000 Euro. Rechnet man das jetzt mal 12, also es ist ja monatlich, mal 12 Monate und dann mal 100 durch, jetzt wird es kompliziert, den Zinssatz. Aktuell würde ich da vielleicht mit, ja, machen wir mal 4%, wir wollen nicht ganz so traurig alles rechnen, plus den Tilgungssatz. Heißt, wie viel oder wie schnell ich etwas zurückzahlen möchte. Der Tilgungssatz sollte bei eigentlich aller mindestens 2%, besser 3% jährlich sein, damit man ja irgendwann auch diesen Kredit zurückführt. Heißt, wir gehen jetzt hier davon aus, dass ich eben diesen Kredit in ja, x Jahren zurückführe mit jährlich 3%. Also mindestens, wie gesagt, 3%. Und dann komme ich hier auf, summa summarum, wir rechnen es kurz aus. Ja, also sehr krumme Zahl. 171.428, wir machen mal 171.000 draus. Also das ist das, was ich mir mit einem Finanzierungspotenzial, also einer freien Liquidität im Monat von 1.000 Euro erstmal leisten kann, wenn ich das wirklich komplett selbst finanziere. Bedeutet, man würde jetzt hier davon ausgehen, dass ich darin zum Beispiel selbst wohnen würde. So. Gibt es zu der Formel erstmal Fragen? Warten ein halbes Minütchen, wenn sich keiner meldet. Dann gehen wir weiter auf, wie rentabel.
Nicht, noch nicht. Ah, nee, alles gut ist die Rückmeldung. Ich würde sagen, wir gehen weiter.
Okay, dann, wie rentabel ist eine fremdgenutzte Immobilie? So, halt es mal sehr, sehr kurz. Ich kann das übrigens auch zur Verfügung stellen, die Formeln oder was. Also wenn du das brauchst, Joanna, ne, ich kann dir die Seiten per PDF schicken, dann kannst du die ja vielleicht irgendwie mit in den Verteiler packen. So, da geht man erstmal von der Jahresmiete quasi aus. Heißt, man rechnet einmal 100 mal die Jahresnetto-Kaltmiete. Jahresnetto-Kaltmiete, wirklich also das, was ich als Kaltmiete verlange, abzüglich des Hausgeldes. Also das müsste eigentlich nochmal rausgerechnet werden. Für jeden einmal, was ist das Hausgeld? Wenn ich eine Wohnung kaufe und ich habe eine Eigentümergemeinschaft, dann gibt es das Hausgeld, was man zahlt. Und das landet letztendlich, kurz gesagt, in einem Topf, woraus dann sowas wie Dach muss neu gemacht werden oder der Hausgang wird neu gestrichen oder sowas. Sowas wird dann daraus bezahlt. Oder Fenster müssen ausgetauscht werden. So, Jahresnetto-Kaltmieten. Und dann durch den Kaufpreis. Ja. So. Daran kann man dann letzten Endes, das müsste man jetzt hypothetisch halt annehmen, also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben zum Beispiel Jahresnetto-Kaltmieten, gehen wir mal von 500 Euro kalt pro Monat aus, mal 12 sind das 6.000 Euro, mal bei 100 mal 6.000. Durch eben den Kaufpreis. So, sagen wir mal, der Kaufpreis wäre bei 200.000 Euro. Dann kommen wir letzten Endes auf einen Wert von 3. Je höher der Wert, desto besser. Wenn da irgendwas mit Minus rauskommen würde, dann wüsste man, dass die Wohnung nicht rentabel wäre. Also wenn die Wohnung zum Beispiel so hochgerechnet am Ende, sagen wir mal, 700.000 kosten würde, dann würde die Miete quasi nicht den Kaufpreis aufholen. Das macht keinen Sinn. Heißt, sobald man hier in Minus irgendwann rutscht oder wenn man irgendwo ein Angebot sieht und denkt, okay, könnte ich jetzt fremdvermieten, nehmen wir jetzt so ein Studentenapartment, dann wäre es so, dass das Studentenapartment hier auf jeden Fall eine positive Rentabilität aufweisen müsste, also eine Zahl im positiven Bereich. Und dann wäre es so, dass sich das rentieren kann, je nachdem, wie lange man auch dran abzahlen möchte. So. Dann, woher weiß ich jetzt, dass der Preis überhaupt angemessen ist? Schauen wir uns die Formel auch noch an. Preis angemessen. So. Nehmen wir mal das Szenario an. Wir haben 300.000 Euro Kaufpreis. Und wir zahlen, wie eben, die 1.000 Euro, die wir frei verfügbar haben, ist die Monatsmiete. So, dann hätten wir bei 12.000 Euro Miete aufs Jahr gerechnet, würde man die 300.000 Euro durch die 12.000 teilen und hätte dann, also einmal 300.000 durch 12.000 und kommt dann auf eine Rentabilitäts- oder eine Angemessenheitsfaktor von 25. Hier muss man wissen, je höher der Faktor, desto schlechter eigentlich. Normalerweise sagt man, wenn der Faktor irgendwas mit 20 ist, der Faktor sagt halt aus, nach wie vielen Jahren letzten Endes die Immobilie abbezahlt ist. Wenn der Faktor irgendwas mit 20 ist, dann ist das gut. Nach 20 Jahren weiß ich, es ist fertig. Man sollte ja eine Finanzierung so kurz wie möglich eigentlich halten, wenn die Liquidität dafür da ist. In Ballungsgebieten und Großstädten und sowas kann man auch ruhig 25 bis 30 machen. Alles über der 30 und wo die Umgebung das nicht mehr rechtfertigt, ist der Kaufpreis schlicht und ergreifend zu hoch. Und da wären wir dann wieder bei dem Thema Bubble. Da sollte man dann letzten Endes die Finger von lassen, weil man sich damit selbst ins Fleisch schneidet. Weil da die Tendenz hoch ist, dass da die Immobilienpreise irgendwann einbrechen und die Immobilie, die ich gerade horrend abbezahle, nicht mehr das wert ist, was ich eigentlich brauche oder eigentlich bezahle. So, gibt es dazu Fragen?
Aktuell sehe ich keine. Einen Moment. Ja, das ist nicht so klar. Ist in diesem Fall ist 3 gut oder nicht? Oh, warte schon, ich habe doch
Oh,
gezogen.
das habe ich schon erklärt eigentlich. Ist das klar geworden? Also wenn es 3 ist, also alles, was über 0 ist und je höher, desto besser eigentlich, weil je schneller trägt sich die Immobilie letzten Endes von selbst. Also wenn man aus dem Minus rauskommt. Das war jetzt eine doofe Erklärung, merke ich gerade. Also 0 wäre eigentlich so der Median quasi. Und wenn man jetzt sagen würde, wie erkläre ich das jetzt am besten? Letzten Endes gibt die 3 die Aussage, dass sich die Immobilie relativ schnell selbst trägt, beziehungsweise man durch die Jahresnettokaltmiete relativ zügig den Kaufpreis wieder raus hat. Wenn man jetzt bei einem Minuswert landen würde, würde es aussagen, dass man nie den Kaufpreis quasi mit dieser Nettokaltmiete reinbekommt. Beziehungsweise sehr, sehr schwerlich, es sei denn, man macht irgendwann Mieterhöhungen, was bedeuten würde bei zum Beispiel einer Studentenwohnung, wenn ich sehr, sehr günstig vermiete, je günstiger ich vermiete, desto höher wird der Spread zwischen Kaufpreis und Miete. Und desto schlechter ist letzten Endes das Kaufpreis-Mietverhältnis. Und dann trägt sich die Immobilie nicht von selbst und ich muss entweder mehr zuschustern oder ich bin die ewig am Abzahlen. Das sagt letzten Endes die Rentabilität aus.
Nee, ob du auch ein Beispiel einmal mit einem negativen Ergebnis geben willst. Jetzt hast du ja gerade schon erklärt, was dich wundern wäre.
Negatives Ergebnis, ja. Lass mich kurz überlegen. Ein negatives Ergebnis wäre zum Beispiel, wenn ich statt den 6.000 zum Beispiel nur 3.000 hätte, also 300 Euro, nee, noch weniger, also mal 3.000 im Jahr an Nettokaltmieten und der Kaufpreis utopisch wäre. Das hat man häufig tatsächlich in Berlin. Man hat dann überbewertete Immobilien, die 600.000, 700.000 Euro wert sind. Nehmen wir hier auch mal 600.000. Und hat aber eine unfassbar geringe Miete, weil die Mieter, die da drin wohnen, noch unfassbar alte Verträge haben. Und man da aufgrund des Mieterschutzes, den es in Deutschland gibt, die Miete nicht in einem Rutsch erhöhen kann. Und hier kämen wir dann an auf zum Beispiel 0,5. Das wäre schlecht. Je niedriger die Zahl, desto bescheidener wird es für mich als Investor. Joanna?
Ich bin da, ich schaue gerade. Wunderbar, Cindy. Jetzt ist alles klar.
Okay, das freut mich. So, hier vielleicht als Erklärung nochmal dazu. Also 20 ist eigentlich gut, weil nach 20 Jahren ist die Immobilie abbezahlt. Also quasi sagt die Zahl hier aus, wie viele Jahre ich brauche, damit die Immobilie bezahlt wird. 25 bis 30 ist gut in Ballungsgebieten. Und alles, ja, über 30 oder sagen wir über 35, so böse wollen wir jetzt auch noch nicht sein, über 35 ist wirklich schlecht und überteuert dann letzten Endes. Heißt, wenn wir jetzt das Beispiel Berlin so ein bisschen anführen wollen, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit auf Berlin rumbashen, aber da begegnen einem sehr, sehr viele Immobilien, die einen deutlich höheren Wert als 35 sogar aufweisen. Deswegen ist es da extrem schwierig und deswegen setzen sich da auch so viele Großinvestoren eher rein und so viele Wohnungsbaugesellschaften, die alles aufkaufen, weil denen das letzten Endes egal ist. Die sorgen dann dafür, dass irgendwann Mieter auch ausgetauscht werden. Das kann man dann in so einem großen Stil machen. Das funktioniert aber nicht für den Otto-Normalverbraucher, sagen wir es mal so.
kam auf jeden Fall schon das Feedback, dass das Beispiel Berlin und dass das auch real ist, worüber du da gerade sprichst, was du auch berechnest, Cindy, dass das hilfreich ist.
Das freut mich auch. Wie gesagt, also Berlin, München geht noch so halbwegs. Also da ist einfach sehr viel Werthaltigkeit ja auch im Umfeld. Das ist in Berlin halt nicht ganz so gegeben. Auch die Infrastruktur in Berlin ist, also da, ich glaube, Berlin ist ein sehr, sehr negatives Beispiel, was man an der Stelle aufführen kann, weil da einfach sehr, sehr viel in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Also auch Thema Infrastruktur, Flughafen zum Beispiel, der nicht richtig funktioniert, der unwahrscheinlich weit außerhalb der Stadt ist, wo man erstmal 2 Stunden teilweise braucht, um in die Stadt richtig reinzufahren. Also ja, ist schwierig. Berlin ist schwierig im Moment für Immobilien. Dann lieber in, also wenn es wirklich Großstädte sein sollten, dann tatsächlich lieber so Richtung Studentenstädte gehen. Also Köln zum Beispiel kann man noch gut nehmen, weil hier im Rheinland ja auch viele Chemieunternehmen sitzen. Hier in Düsseldorf ist viel mit Henkel, Henkel BASF, Bayer ist nicht weit. Das sind alles ja, gute Standorte an der Stelle. Daimler gibt es ja auch in Düsseldorf. Ohne jetzt machen zu wollen. So, noch Fragen bis hierhin?
Aktuell ist keine weitere dazu gekommen. Moment, wir haben eine. Welchen Tipp würdest du einem jungen Menschen noch geben, der ein Grundstück kaufen, aber unbedingt mitten in Berlin wohnen möchte? Mieten oder warten?
Ein Grundstück oder eine Immobilie?
Hier steht jetzt ein Grundstück.
Ein Grundstück in Berlin kaufen?
Der unbedingt mitten in Berlin wohnen möchte.
Aha. Also ich müsste 2 Sachen nur wissen. Grundstück oder Immobilie? Und soll diese Immobilie bewohnt werden inmitten von Berlin, das ich kaufe?
Immobilie. Und es klingt auch so, als sollte sie selbst bewohnt werden. Warte, eine Wohnung. Und ich habe es auch so verstanden, dass der junge Mensch selber in Berlin wohnen möchte. Oder soll es eine Rendite sein? Das ist jetzt wahrscheinlich noch die nächste Geschichte. Ich glaube, es wird, ich hoffe, es wird noch getippt. Immobilie, Wohnung. Der ein Grundstück kaufen und unbedingt mitten in Berlin wohnen möchte. Also ich würde sagen, selber wohnt in, ich meine, eine Wohnung, ja. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, um selber da drin zu wohnen, Cindy. Mieten oder
okay.
Mitten in Berlin.
Was Berlin ich ist
los jetzt hier?
Also Berlin spezifisch würde ich auf gar keinen Fall im Moment was kaufen, wo ich selbst drin wohne. Auf gar keinen Fall. Also das müsste eine Wohnung sein, die halt anhand von solchen Kennzahlen, die so bombastisch ist, dass ich das machen würde. Also man darf ja auch nicht, also wenn wir jetzt mal Berlin nehmen, man darf halt nicht vergessen, ich bin gerade eingefroren, hört ihr mich noch?
Kann ich super hören, aber hat
ja.
Gefühl, als wärst du eingefroren, aber die Tonspur ist nach wie vor super.
Okay, gucken wir mal, vielleicht geht es jetzt. Ah, ja. Wunderbar. Jetzt. Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen, also eine Immobilie hat ja auch immer eine Sache, was das Thema Lage betrifft. So, die Lage entscheidet darüber, wie viel eine Immobilie wert ist. Und das ist auch ein entscheidendes Kriterium, wie viel ich die letzten Endes auch später noch vermieten kann oder wenn ich da ausziehen möchte, verkaufen möchte, wie auch immer. Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist jetzt ein junger Mensch und möchtest in Berlin wohnen, weil das alles total lustig und total ja, lebhaft ist und so kann ich alles total nachvollziehen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass das in 20 Jahren vielleicht anders aussieht. Vor allen Dingen, wenn mal Kinder oder sowas involviert sind, dass man dann weiter außerhalb wohnen möchte. Berlin ist im Moment ein schwieriges Pflaster bezüglich, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass das irgendwie böse ist, soll überhaupt nicht böse klingen. Aber vergleichbar ist das eigentlich, wenn ich hier in meiner Region gucke, mit Duisburg-Marxloh. Duisburg-Marxloh war vor 30, 40 Jahren ein richtig aufstrebender, schöner Stadtteil, wo viele Leute ihre Immobilien gekauft haben, sind da sesshaft geworden, haben sich wunderschöne Häuser dahin gebaut, bis dann irgendwann alles ein bisschen außer Kontrolle gekommen ist und das zu einer No-Go-Area geworden ist. Heißt, da gibt es wirklich, also da möchte man einfach nicht hin, wenn man bestimmten Gruppen nicht angehört. Und ich sehe in Berlin gerade die gleiche Entwicklung, leider Gottes, wenn man jetzt auch die Silvesternacht mal nimmt. In Berlin alleine ein Auto zu versichern, ist unwahrscheinlich unverschämt teuer, je nachdem, in welchem Stadtteil man wohnt, weil man da einfach schlicht und ergreifend permanent Angst haben muss als Versicherung, dass das Auto abbrennt. So, man kriegt da, meines Wissens zumindest, keine bezahlbare Vollkaskoversicherung. So, und das ist ja nicht nur auf die Autos zurückzuführen, sondern es gibt genug Vandalismus an Geschäften, an Gebäuden etc. Die Frage ist, möchtest du da wirklich wohnen? Möchtest du da im Zweifelsfall hinziehen? Es wird immer schlimmer und deine Bude bricht irgendwie gefühlt irgendwann zusammen. Oder du denkst dir, komm, ich möchte jetzt doch raus, ich möchte die Wohnung jetzt abstoßen und dann kauft die dir keiner ab, weil da keiner mehr hin will. Oder zu einem viel, viel geringeren Preis. Deswegen würde ich auf gar keinen Fall, bis sich da die Lage mal gebessert hat, in Berlin eine Wohnung kaufen.
Sorry, jetzt gibt es das erste Mal im Chat eine Anmerkung. Da wird jetzt gesagt, dass es ja unterschiedliche Bereiche in Berlin gibt. Ich glaube, deine Formulierung geht ja auch ein Stück weit mit dahin, welche Volatilität steckt da mit drin. Ne? Also so wie sicher ist es auch? Ne? Also welche Kosten gehen damit einher und wie sicher ist es, die Immobilie dann auch irgendwann wieder verkaufen zu können, richtig?
Genau, ich rede jetzt hier auch nicht von Berlin Außenbezirk, wo alles schön und grün und tutti ist, sondern wenn man sagt, man möchte ja unbedingt in Berlin wohnen als junger Mensch, dann gehe ich davon aus, dass man durchaus in eher hipperen Stadtteilen wie Friedrichshain, Neukölln oder Kreuzberg, dass man da eher hin möchte und nicht nach, was ist denn das da hinten, Zehlendorf, hinter Zehlendorf noch, wo wirklich Einfamilienhäuser und um 8 Uhr werden die Bordsteine hochgeklappt. Na? Also das ist jetzt pauschalisiert auf die lebhaften hippen Bezirke, auch Charlottenburg, Prenzlauer Berg und so, muss man halt für sich entscheiden. In Außenbezirken oder wie gesagt Einzugsgebiet, auch vielleicht in Brandenburg oder auch Potsdam, wo man sehr, sehr schnell von Potsdam nach Berlin reinkommt mit den Öffentlichen, da kann man auch wunderbar wahrscheinlich eine Wohnung kaufen, die auch im Wert weiter steigen wird, weil Berlin nun mal die Hauptstadt ist. Das wird sich ja in absehbarer Zeit jetzt nicht unbedingt ändern. Aber wirklich jetzt eine Wohnung zu kaufen in diesen Gebieten, Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, ne, Schöneberg, das sind ja alles Bezirke, wo es auch mal etwas heißer hergehen kann. Deswegen da gut aufpassen, wo. Und sich der Lage bewusst sein.
Sekunde, jetzt kommt noch eine Anmerkung, dass Potsdam mittlerweile auch Preise bei 8.000 Euro hat. Ist das schon zu hoch?
Das kommt auf die Immobilie an. Das kann man pauschal nie sagen. Ja, kann man wirklich nicht. Da müsst ihr jetzt wissen, wie groß ist die Immobilie, wie ist die gelegen, wie gut ist die saniert. Muss man da irgendwas noch dran machen? Ist die vermietet? Wie lange ist die schon vermietet? An der Stelle vielleicht mal einhakend, wir neigen ja dazu zu vergleichen, wie viel früher mal eine Immobilie gekostet hat und wie viel jetzt eine Immobilie kostet. Was man, ja, Immobilien sind im Preis auf jeden Fall gestiegen, aber wir können pauschal nicht Vergleiche ziehen zu früher haben unsere Eltern 200.000 für eine riesen Villa gefühlt bezahlt. Früher waren die Lohnverhältnisse auch ganz andere. Deswegen auch da vorsichtig sein mit den Gedanken, die da häufig mal aufkommen an der Stelle. Noch irgendwelche Fragen?
Gerade keine weiteren.
Okay. Gut, ich wechsle mal wieder auf meine Präsi. So. Dann, welche Finanzierungsarten gibt es eigentlich? Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Finanzierungsarten, die ich halt bei der Bank abschließen kann, um eine Immobilie zu finanzieren. Das ist Annuitätendarlehen. Das ist das, was auch am häufigsten genutzt wird. Das Tilgungsdarlehen oder auch Abzahlungsdarlehen genannt und ein endfälliges Darlehen. Wo ist jetzt der Unterschied? Erstmal beim Annuitätendarlehen setzt sich die Rate immer aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil zusammen, wobei sich das Verhältnis der beiden Anteile jeweils je nach Zeit verschiebt. Der Zinssatz kann immer festgeschrieben werden auf 1 bis 30 Jahre. An der Stelle kommt ganz häufig die Frage, sollte man einen Zinssatz festschreiben lassen? Das hat so ein bisschen den Charakter von, sollte ich jetzt in die und die Aktie investieren und geht die jetzt demnächst durch die Decke? Das ist so ein bisschen Glaskugel gucken. Was klar war in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass der Zins irgendwann wieder ansteigen wird, weil der Leitzins so unfassbar gering war. Es war klar, dass das nicht unbedingt haltbar ist. Sei es jetzt, warum der jetzt angehoben wurde. Letzten Endes war es klar, dass es irgendwann eine Zinssteigerung gibt. Und es war eigentlich fahrlässig in den letzten 10 bis 15 Jahren, Kunden bei der Finanzierung, also Bankberater oder Bankberaterinnen, die ihre Kunden bei der Finanzierung gesagt haben, ist gar kein Problem, mach die Zinsbindung auf 15 Jahre und dann guckst du mal, was los ist. Ich würde, wenn man ein Mensch mit Sicherheitsanspruch ist und eine Kalkulierbarkeit bis zur Rente oder wie auch immer haben möchte oder zumindest bis die Immobilie abgezahlt ist, würde ich immer empfehlen, den Zins dann festschreiben zu lassen und dann tendenziell einen etwas höheren Zins zu zahlen. Anschlussfinanzierungen, die dann nämlich kommen, die müssen richtig eingeplant werden. Und wenn man eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen hat, die ganz knapp auf knapp genäht ist und man in den nächsten Jahren jetzt auch keine horrenden Gehaltssteigerungen hat, kann aus einer Rate von 1.000 Euro plötzlich 1.500 werden und man weiß nicht, wie man die 500 Euro aufbringen soll. Im Zweifelsfall sind dann die Kinder auch noch erwachsen geworden oder fangen an zu studieren. Die will man eigentlich auch noch unterstützen und man weiß nicht mehr, woher man das Geld nehmen soll. Deswegen bitte im Hinterkopf behalten. Sondertilgungen müssen auch immer vertraglich festgehalten werden. Bei vielen, vor allem Großbanken, sind die automatisch eigentlich mit drin, dass man immer einen gewissen Prozentsatz sondertilgen kann im Jahr. Ich würde da aber immer darauf achten, dass ich die Möglichkeit habe, es zu tun. Auch wenn ich jetzt nicht per se weiß, woher jetzt eine Riesensumme Geld herkommen könnte, die ich eben in die Immobilie stecken könnte. Letzten Endes lieber drin haben. Und man hat die Möglichkeit, anstatt es am Ende zu missen. Bei vorzeitiger Komplettrückzahlung kommt immer eine Vorfälligkeitsentschädigung obendrauf. Heißt, die Bank berechnet dann quasi den Ausfall der Zinsen, die sie ja über die nächsten Jahre und Jahrzehnte für sich einkalkuliert haben, berechnen die durch eine Vorfälligkeit ein bisschen mit ein. Und wie gesagt, es gibt eine ungewisse Zinshöhe nach Ablauf der Zinsbindungsfrist. Dementsprechend da bitte vorsorgen, anhand von entweder den Zins festschreiben lassen oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, da letzten Endes ein bisschen gegenzuwirken. Wie sieht ein Annuitätendarlehen aus? Hier einmal als Beispiel eine Tabelle. Ne, im ersten Jahr Rate und Annuität im Jahr 4.500 Euro, die Zinsen 2.500 und die Tilgung 2.000 Euro. Und dann sind wir bei einer Restschuld von 98.000 und dann verschiebt sich peu à peu pro Jahr das Zins- und Tilgungsverhältnis. Also die Tilgung nimmt zu und der Zins nimmt ab. Bis hierhin Fragen zum Annuitätendarlehen.
Inhaltlich gerade keine Frage, aber ich glaube, ein Thema, wo wir auch schon in den vorherigen Kursen gesprochen haben, ist, wie kann man sowas als Teenager oder als junger Mensch lernen, wenn sowas zum Beispiel in der Schule nicht unterrichtet wird? Ich weiß nicht so genau, ob du da eine Einschätzung oder eine Idee mit dazu hast.
Also, ich meine, bei mir ist die Schule jetzt noch nicht so ganz so lange her, aber kann ich tatsächlich die Frage, ich verstehe total, woher die Frage kommt und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass sowas einfach mal beigebracht wird, weil es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft an sich. Warum das nicht beigebracht wird, keine Ahnung. Also, Ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten und ich finde, es sollte auch irgendwie mal zumindest die Wahlmöglichkeit geben, dass man in der Oberstufe oder was wenigstens eine Möglichkeit hat, ja, Finanzen oder sowas als Fach zu belegen. Ein Jahr würde ja schon reichen für die Grundsätze.
Absolut. Weißt du von irgendwelchen Tutorials oder so, die für die, also die für junge Teenager, also die für eine junge Zielgruppe geeignet sind? Hast du da irgendwo schon mal irgendwelche Lernplattformen gesehen oder irgendwelche Lerninhalte?
Also es gibt ein Buch, das ist aber tatsächlich eher für Kinder. Da geht es eher um den Umgang mit Geld. Das ist von Bodo Schäfer tatsächlich, ein Hund namens Money. Das ist total süß geschrieben, deswegen, das finde ich ganz toll. Aber ansonsten, grundsätzlich kann man sich natürlich viel auf YouTube und so durchklicken. Ich halte das aber auch für etwas gefährlicher, weil YouTube, jeder kann da ein Video machen. Keine Ahnung, woher die ihr Wissen beziehen und da schwingt ja auch immer so ein bisschen subjektives Empfinden dann mit. Und dann, ja. Leider, also ich würde es mir wünschen, gerne ans Bildungsministerium mal rantragen, dass man da einfach mal sowas mit einstreut, ja.
Hier kommt auch schon der Vorschlag, dass es Kika Finance geben sollte.
Ja,
Ja.
warum nicht?
Ja.
Warum nicht? Gut, so. Kommen wir zum. Wann eignet sich überhaupt jetzt ein Annuitätendarlehen? Natürlich, wenn man eine Planbarkeit über Jahrzehnte haben möchte, bei gleichbleibender Belastung, weil sich die Rate an sich ja nicht ändert, sondern nur das Verhältnis von Zins und Tilgung. Dann kann der Zins letzten Endes über die ganze Laufzeit ja auch festgelegt werden. Sollte es vielleicht auch, wie gesagt, hier auf jeden Fall Zinsänderungsrisiken im Hinterkopf behalten und eignet sich vor allen Dingen als Kauf oder als Instrument bei einem Kauf von einem selbstgenutzten Eigentum, weil man da einfach wie so eine Miete weiterzahlt, eine feste Planbarkeit drin hat und letzten Endes auch weiß, wofür oder wie man freie Liquidität dann nutzen kann, indem man das wieder selbst in die Immobilie steckt. Kommen wir zum Tilgungsdarlehen.
Eine Frage, finde ich, irgendwie tatsächlich hat er auch mit den Formaten bei Zoom ein bisschen zu kämpfen. Erhalten Personen unter 35 Jahren Sonderkonditionen von der Bank oder Regierung, um ihre erste Wohnung zu kaufen?
Ich wüsste jetzt nicht, warum. Also es ist ein netter Gedanke, aber ich weiß davon tatsächlich nichts. Wenn es da irgendwelche Neuerungen gibt, dann gerne her mit der Info. Wie kommst du denn drauf? Derjenige, der die Frage gestellt hat. Oder ist es einfach so eine hypothetische Frage? Ich weiß, dass es in anderen Ländern sicher so ist, aber in Deutschland grundsätzlich gibt es sowas nicht.
Noch
Das
nicht.
würde mich jetzt so.
Ich noch nicht
Wird
her. Aber ich habe auch gedacht, wo die Überlegung herkommt. Ich finde es auch einen interessanten Gedanken. So, Sekunde. Aus Spanien tatsächlich. Sieht
Ah,
das
siehst
sehr.
du, andere Länder machen das. Nee, leider ist mir darüber nichts bekannt. Also ich würde mich jetzt auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich darüber schon mal irgendwas gehört habe. Gerade so auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber nee, leider nicht. Im Gegenteil. Also eigentlich verlangt man da noch einen Ticken mehr. Kommen wir aber gleich noch mal kurz darauf zu sprechen. Machen wir erstmal weiter mit dem Tilgungsdarlehen. Also beim Tilgungsdarlehen geht es wirklich darum, dass es einen linear sinkenden Zinsanteil gibt, mit laufender wirklich Gesamtzahlung, laufender abnehmender Gesamtzahlung. Bedeutet also, die Tilgungsrate plus Zins ist immer noch eine Rate, aber insgesamt nimmt die Belastung monatlich immer weiter ab. Das sehen wir gleich auch in der Tabelle. Cool daran ist, dass das freie Kapital, was ich ja jedes Mal gewinne, dazu genutzt werden kann, zum Beispiel für Renovierung oder generell das Geld wieder zu investieren und einfach eine Rücklage zu bilden. Die Vermieter oder Vermieterinnen, also wenn ich eine fremdgenutzte Immobilie habe, können die Erlöse durch zum Beispiel auch Abschreibung sowie die Miete letzten Endes auch zu höheren Tilgungen dann verwenden. Heißt, Abschreibungen sind alle, also ich kann Dinge abschreiben, die ich zum Beispiel erneuere an der Immobilie, steuerlicher Hintergrund, nur dass man es mal aufgegriffen hat. Und diese freie Liquidität, die sich da halt aufbaut, wie so ein Ballon, kann ich letzten Endes auch zur Einmaltilgung des Darlehens benutzen. Der wichtigste Unterschied zu einem Annuitätendarlehen ist, dass die Gesamtbelastung wirklich für den Darlehensnehmer kontinuierlich abnimmt. Das heißt, diese immer wieder mehr frei werdende Liquidität im Monat. Es ist aber nun mal der Nachteil, dass man eine sehr, sehr hohe Rate zu Anfang der Laufzeit hat, weshalb auch Tilgungsdarlehen nicht so häufig gewählt werden von Darlehensnehmern. Tilgungsdarlehen werden aber auch nicht so gerne von der Bank vergeben. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Zum einen auch, weil der Zinsanteil ja immer weiter sinkt und das letzten Endes nicht so viel Einnahmen für die Bank bedeutet. Hier ein Beispiel, wie so ein Tilgungsdarlehen aussehen kann. Also wo man hier zum Beispiel eine monatliche Tilgungsrate von 1.000 Euro hat, Restschuld bei 60.000 zum Beispiel, monatliche Zinsrate 250 und 1.250 Euro. Und dann dröselt sich das immer weiter nach unten aus, ne? Also die monatliche Belastung geht immer weiter zurück, weil einfach die Zinsbelastung immer weiter abnimmt. Tilgung bleibt aber an der Stelle immer gleich. So, wann eignet sich so eine Immobilienfinanzierung? Erstmal, wenn man eine hohe Eigenleistung am Anfang bringen kann, also zum Beispiel durch eine Erbschaft, Bonizahlungen, Abfindungen oder so, eine sehr, sehr hohe Eigenkapitalquote zum Beispiel einbringt oder letzten Endes auch davon zehren kann und die ersten Raten zahlt. Dann können natürlich die Kosten auf den Mieter umgelegt werden. Also im Laufe der Zeit hat man ja dadurch auch höhere Gewinne. Die Kosten für die Zinsen können immer umgelegt werden und auch andere Kosten wie Instandsetzung etc. Wenn im Laufe der Darlehensphase dann der Ruhestand beginnt, ist das auch nochmal ganz schön, weil zu Beginn der Rente oder beziehungsweise im Laufe der Rente, der ersten Rentenjahre, dann die Belastung auch immer weiter abnimmt. Und das auch letzten Endes für die Bank tatsächlich auch nochmal so ein Argument sein kann, wenn man relativ spät kauft, das auf diese Weise zu machen, weil sonst bei einem Annuitätendarlehen würde sich ja die gleichbleibende Rate in die Rente reinziehen und das sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass man, je nachdem wie man vorgesorgt hat, in der Rente diese Rate noch gut stemmen kann. Bei einem Tilgungsdarlehen kann man damit argumentieren, dass man, je kleiner das wird, das ist ja auch kalkulierbar, je kleiner die Rate wird, dass man das auch von der Rente noch stemmen kann. Und wie gesagt, die Bank verdient an einem Tilgungsdarlehen aber deutlich weniger, deswegen wird es auch häufig weniger angeboten. So, Fragen erstmal zum Tilgungsdarlehen.
Aktuell sehe ich keine neuen Fragen, die dazu gekommen sind.
Okay, dann machen wir mit dem endfälligen Darlehen weiter. Das ist relativ easy. Die Tilgung erfolgt immer am Ende der Laufzeit. Heißt, über den kompletten Kreditzeitraum zahle ich eigentlich nur die Zinsen. Die Zinsen bei einem endfälligen Darlehen sind fast immer höher als die bei einem Tilgungs- oder Annuitätendarlehen, weil die Bank da einfach anders kalkuliert. Solche Darlehen werden häufig mit Kapitallebensversicherungen gekoppelt. Oder was heißt gekoppelt, so Kapitallebensversicherung oder auch fondsgebundene Rentenversicherung werden als Sicherheit verpfändet. Und quasi sobald das Darlehen endfällig ist, wird die Versicherung fällig und die Versicherungssumme läuft in das Darlehen und damit ist das Darlehen erreicht oder erledigt. Auch Bausparverträge können daran gekoppelt werden, in der der Kreditnehmer halt während der Laufzeit auch einzahlt. Das kann in bestimmten Konstellationen Sinn machen. Weil zum Beispiel die Verzinsung in einem Bausparer höher ist, als wenn ich jetzt ein normales Darlehen machen würde, also ein ganz normales Annuitätendarlehen, zahle ich lieber in den Bausparer rein, bekomme darauf Zinsen, da baut sich das dann eher auf und oder baut sich die Summe durch den Zinseszinseffekt besser auf und kalkulatorisch habe ich am Ende der Laufzeit eben genau die Summe, die mir gefehlt hat, mit einem höheren, mit einem niedrigeren monatlichen Input in den Bausparervertrag, als hätte ich das als Darlehen abgeschlossen. Ich hoffe, man konnte mir folgen. So kann man das halt aufziehen. Ist eher nicht so geläufig. Was man nicht macht, ist, dass man endfällige Darlehen bei der Bank abschließen kann, weil man sagt, man erbt ja in 20 Jahren dies und das. Das gibt es nicht. Menschen neigen ja dazu zu sagen, ich erbe schon ein paar Häuser und so weiter. Ich brauche auch nichts für die Rente zu tun. Da vielleicht der Hinweis, man weiß nie, wenn die Häuser noch im Besitz der Eltern sind, man weiß nie, ob die Eltern mal Pflegefälle werden oder so, dann werden die Häuser liquidiert und dann war es das mit dem Erbe. ganz krass mal gesagt. So, wie gesagt, wann eignet sich eine endfällige Immobilienfinanzierung? Nur wenn in absehbarer Zeit eine größere Geldsumme aus Kapitalanlagen, Erbschaften, hier die Vorsicht, einem Hausverkauf oder sonstige Quellen erwartet werden. Also wirklich nur, wenn ich weiß, ich habe das Geld. So, zu den Finanzierungsarten noch irgendeine Frage?
Ich habe gerade schon geschaut, aber bis jetzt ist noch keine weitere Frage eingegangen.
Okay. Dann, was brauche ich eigentlich, damit ich überhaupt eine Finanzierung bekomme oder auf welche Versicherung muss ich in dem Falle auch achten? Natürlich, ne, eine gescheite Kranken- und Privathaftpflichtversicherung sollte irgendwie da sein. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder haben und kann Vorteile auch bei einer Finanzierung einer Immobilie bieten. Warum? Eine Bank hat grundsätzlich wenig Bock darauf, eine Immobilie zwangs zu versteigern, weil der Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann. Da ist ganz, ganz viel Aufwand hinter. Natürlich nehmen die Immobilie als Sicherheit, aber der ganze Aufwand, der dahinter steckt, wollen die sich eher sparen, als dass es irgendwann dazu kommt. Wenn jetzt jemand, ein junger Mensch zum Beispiel, da knüpfe ich so ein bisschen an Spanien an, wo vielleicht irgendwie in irgendeiner Konstellation jungen Leuten entgegengekommen wird. Wenn ein junger Mensch zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung abschließen möchte und hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch wirklich sein Einkommen abdeckt und nicht nur 1.000 Euro im Monat zahlt, sondern wirklich das abdeckt, was er verdient oder sie, dann kann das sich vorteilhaft auf zum Beispiel den Zinssatz auswirken, weil die Bank ja quasi eine Doppelbesicherung hat. Sowohl die Immobilie als Sicherheit eingetragen, als auch weiß, okay, wenn derjenige nicht mehr arbeiten gehen kann, haben wir nicht das Problem, dass irgendwie hier die Immobilie zwangsversteigert werden muss, sondern der kriegt aus seiner Versicherung Geld gezahlt und dann ist gut. Heißt, die Finanzierung kann einfach weiter laufen. An der Stelle wäre ich häufig gefragt, reicht da nicht eine Risikolebensversicherung oder so? Ja, wenn man verstirbt, dann reicht die auch. In der Regel verstirbt man ja nicht unbedingt immer und eine schwere Krankheitenvorsorge, also es gibt ja auch Risikoversicherungen, die so schwere Krankheiten abdecken und dann einmal so mit zahlen, ja, dann ist im Zweifelsfall die Immobilie abbezahlt, aber trotzdem hat man ja im Zweifelsfall auch Mutter beziehungsweise Frau und Kind zu Hause sitzen und oder im Zweifelsfall auch Mann und Kind, wo man jetzt nicht unbedingt aufbürden möchte, das ausgefallene Einkommen aufzufangen. Deswegen da auf jeden Fall drüber nachdenken. Außerdem immer eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschäden bitte abschließen. Und auch wenn man denkt, man wohnt nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe eines Flusses, kann das auch ganz, ganz doof enden. Das haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr 2021 im Sommer gesehen, was schwere Regenfälle so alles ausrichten können, auch mitten in der Stadt. Zu der Zeit habe ich noch in Köln gewohnt und bei mir auf der Straße sind restlos alle Keller bis zur Decke vollgelaufen. Also da ist auch nicht schön. Wie gesagt, Risikolebensversicherung kann in Betracht gezogen werden, sollte dann aber bitte sowohl von Mann als auch Frau, wenn zusammenfinanziert wird, also beziehungsweise von allen Finanzierungsnehmern, abgeschlossen werden mit Überkreuzbegünstigung und Thema Pflegezusatz und Unfallversicherung auch. Weil letzten Endes habe ich einen Unfall, kann aber noch arbeiten, sitze aber im Rollstuhl, muss die Immobilie umgebaut werden, weil ich nicht durch die Türschwellen oder über die Türschwellen komme, weil ich im Rollstuhl sitze. Genauso wie die Sanitäranlagen, dafür ist eine Unfallversicherung. Werde ich ein Pflegefall, dann bekomme ich zwar Pflegegeld vom Staat, das sind Maximum 2.005 Euro, wenn ich mich nicht täusche, bei Pflegestufe 4. Wenn ich aber wirklich 24/7 gepflegt werden muss, geht da der monatliche Beitrag von 4.000 Euro aufwärts los. Dementsprechend auch im Hinterkopf behalten. So, gibt es Fragen zum wunderschönen Thema Versicherungen?
Aktuell noch nicht. Meine Frage wäre jetzt, glaube ich, von dem, was du mit dem Pflegebeispiel gesagt hat, ist, du sagst, man sollte die Unfallversicherung haben und auch gleichzeitig den Pflegezusatz checken. Bei mir sind jetzt gerade die 4.000 Euro hängen geblieben. Man sollte beide haben, sagst du, oder den Pflegezusatz?
Ja. Naja, die Unfallversicherung leistet ja dann, wenn du einen Unfall hattest. Du bist aber nicht unbedingt ein Pflegefall, weil du einen Unfall hattest, sondern ein Pflegefall, weil du zum Beispiel einen schweren Schlaganfall bekommen hast. Dementsprechend würde die Unfallversicherung überhaupt nichts zahlen, weil du keinen Unfall hattest. Umgekehrt kann es auch sein, dass du einen Unfall hattest, aber kein Pflegefall bist. Beides kann ich wirtschaftlich aber wirklich, wirklich ordentlich beeinflussen. So, dementsprechend Pflegezusatz, weil vom Staat wirklich nicht viel gezahlt wird, je nachdem, welche Pflegestufe du hast.
Okay, klar. Ich habe versucht, auch Zeit zu gewinnen und es hat was gebracht. Wir haben eine neue Frage. Manchmal, ich denke in Deutschland, die Leute sind überversichert. Wie kann man das kalkulieren, dass man keine unnötigen oder keine überschüssigen Versicherungen hat?
Ja, ich finde, es hilft immer ganz, ganz gut. Also erstmal, Versicherung ist ein Thema, was natürlich auch subjektives Empfinden ist. Es gibt Menschen, die möchten alles versichern. Die möchten auch ihr Fahrrad unbedingt versichern und ihren Fernseher und ihr Handy, wenn es vom Tisch auf den Boden fällt. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, mein Gott, wenn das Handy jetzt kaputt geht, dann zahle ich halt das Display aus eigener Tasche. Ich habe keine Lust, jetzt dafür 8 € im Monat zu zahlen oder was. So. Was man aber machen kann, ist, es aus der wirtschaftlichen Sicht zu betrachten und sich zu fragen, wenn ich die Versicherung nicht hätte und es würde etwas passieren. Erstmal damit auseinanderzusetzen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Das ist jetzt bei Berufsunfähigkeit zum Beispiel, jeder Vierte wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Bei Männern ist es sogar jeder Dritte. Kann man sich jetzt überlegen, ob man da, ne, ob man da das Risiko eingehen möchte. Und das ist auch völlig erstmal egal, ob ich einen sitzenden Job habe oder auf dem Bau arbeite. So, würde mich das jetzt wirtschaftlich komplett ruinieren, hätte ich diese Versicherung nicht. Kann man ganz leicht machen, indem man sich überlegt, okay, Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich jetzt überlege, man hat ein Einkommen von 80.000 Euro im Jahr und man arbeitet vielleicht noch 30 Jahre. Und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwann mal eine Gehaltssteigerung kommt, sondern wirklich 30 Jahre lang, dann ist das ein Risiko von 2,4 Millionen Euro. Im besten Fall, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann und gar nichts mehr arbeiten gehen kann, kriege ich vom Staat 36% meines Vorjahresbruttos, wenn ich 5 Jahre eingezahlt habe in die Rentenkasse. War ich selbstständig, ist das auch hinfällig. Bedeutet, von den 2,4 Millionen Euro bekomme ich Maximum 860.000 vom Staat erstattet. Jetzt ist die Frage, würde es mich tangieren, wenn ich im Zweifelsfall auf Kosten von 1,5 Millionen Euro sitzen bleibe. Ich würde jetzt sagen, jeder hier im Raum sagt, oh, würde mich schon ziemlich fertig machen, wenn ich dieses Problem hätte. Und das Gleiche können wir mit jeder anderen Versicherung auch machen. Pflegezusatz können wir uns ganz leicht überlegen. Okay, ich werde ein Pflegefall. Im Zweifelsfall lebe ich dann noch, sagen wir mal, 10 Jahre in dieser Pflegestufe. Das geht aus medizinischer Sicht, teilweise sogar länger. Wenn ich jetzt 10 Jahre in diesem Pflegestadium verbringe und ich vielleicht jetzt nicht die absolute Grundausstattung haben möchte, da heißt das, was ich für 4.000 Euro im Monat bekomme, sondern ich lege mal 1.000er noch oben drauf, damit ich auch einen Fernseher zum Beispiel im Zimmer habe, dann muss man sich ja überlegen, das sind aus eigener Tasche, wenn der Zuschuss vom Staat weg ist, diese 2.005 Euro, sind das 3.000 Euro, die ich aus eigener Tasche irgendwo berappen muss. Heißt, das sind auf 10 Jahre gesehen 360.000 Euro. Ich würde jetzt mal sagen, keiner kann 360.000 aus der Portokasse zahlen. So, und genauso kann man das mit jeder Versicherung mitmachen. Und dann sind wir bei dem Thema, ist man überversichert? Von Überversicherung spricht man übrigens nur, wenn man Versicherungen hat, die das Gleiche abdecken. Klassiker ist, Pärchen zieht zusammen und hat 2 getrennte Haftpflichtversicherungen. Macht keinen Sinn. Die können sich zusammen versichern, sparen dabei Geld. Beantwortet das die Frage ein bisschen?
Schauen wir einen Moment. Ja, vielen Dank.
Okay. Gut. So. Machen wir noch ein kurzes Recap. Also, welche Vor- und Nachteile gibt es denn jetzt eigentlich, wenn ich eine Immobilie kaufe? Kommen wir erstmal zu den Vorteilen. Die Möglichkeit, Eigenkapital eben aufzubauen, beziehungsweise Vermögen über Immobilien und ein Eigenheim zum Beispiel zu erwerben. Die Möglichkeit, Änderungen nach Belieben vorzunehmen. Also ich muss niemanden fragen, außer vielleicht meinen Partner oder meine Kinder, ob ich jetzt eine Wand weiß, rosa oder schwarz streiche. Und natürlich den Vorteil, dass Immobilienpreise, wenn sie denn dann steigen und ich die Immobilie irgendwann mal wieder verkaufe, ich da einen Gewinn raushole. Nachteil beim Kauf ist, den Zeitplan für Reparaturen und Modernisierungen etc. werden nicht vom Vermieter im Zweifelsfall festgelegt, sondern von mir, beziehungsweise ich, wenn ich die Wohnung vermiete, müssen die von mir als Vermieter oder Vermieterin festgelegt werden. Ich muss mich also kümmern. Der Wert einer Immobilie kann auch sinken, da sind wir wieder beim Thema Lage. Und es kann passieren, dass es keine Kapitalrendite gibt, also dass die Immobilie gar nicht im Wert steigt und ich auch keine großen Mieterhöhungen machen kann und ich im Prinzip zwar da einen Vermögenswert habe, aber ich einfach nicht mehr daraus mache. Das liegt dann so ein bisschen im Auge des Betrachters, ob man den Weg gehen möchte und sagt, aber ich habe eine Immobilie, das ist schön, oder ob man wirklich mehr Geld daraus machen möchte. Dann muss man natürlich sich die Kosten für die Vermietung noch vor Augen führen, also die monatliche Miete, dann die Hilfsmittel, die ich im Zweifelsfall brauche und die Versicherung für die Mieter. Also wenn ich eine Wohnung wirklich vermiete, muss ich die monatliche Miete auch selbst aufbringen können, wenn es mal einen Leerstand gibt. Ich habe Hilfsmittel wie so Nebenkosten, die ich zwar auf den Mieter am Ende umlegen kann als Vermieterin, ich aber trotzdem selbst mit einbringen muss, wie Treppenhausreinigung, Müllabfuhr etc. Ich muss ja überall in Vorkasse gehen. Ganz, ganz großes Thema aktuell auch die Heizkosten. Wenn ich Vermieterin bin und habe in den Nebenkosten die Heizkosten mit integriert, dann muss ich in Vorkasse gehen, wenn die Heizkosten plötzlich unter die Decke schießen und kann erst gleich zeitverzögert das dann letzten Endes von meinen Mietern einfordern. Und die Versicherung für den Mieter ist jetzt so gemeint, dass wenn ich eben eine Ausfallversicherung haben möchte oder eben wenn die Mieter mir plötzlich die Bude wie Sau hinterlassen, dass das letzten Endes abgesichert ist. Dementsprechend auch Nachteile des Kaufs sind die Versicherungen, die man letzten Endes beachten muss. Die kann man aber in der Steuer absetzen, im Hinterkopf behalten. Die Rückzahlung von Hypotheken, auch bei Leerstand, die jährliche Grundsteuer, die fällig wird. Und alle Versorgungsleistungen, Upgrades und Wartungen muss ich halt selbst überwachen. Da muss ich mich letzten Endes selbst drum kümmern. Natürlich habe ich eine Hausverwaltung, die jemanden mal ins Haus lässt oder die mir Handwerker sagen kann, zeigen kann, wie auch immer. Aber sonst ist es wirklich schwierig. So, das wäre es von meiner Seite. Ich bin gespannt auf eure Fragen erstmal. Gibt es noch weitere Fragen, Joanna? Ich höre dich nicht. Also ich weiß nicht, ob du irgendwas sagst gerade.
Entschuldige, ich war an der Tür, Paketbote. Wo kann man die FinnMarie-App, hast du gerade gesagt, dass es einen Inhalt gibt? Also ich weiß jetzt nicht genau, ob die Frage ist, wo man die FinnMarie-App findet oder wo man es in der FinnMarie-App finden kann.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Wie ist es denn gemeint?
Die Info in Klammern. Moment. FinnMarie hat eine App. Ja, FinnMarie hat die App.
Genau. Meinst du zum Thema Immobilien, ob da Informationen in der FinnMarie-App hinterlegt sind?
Ja.
Ja, da müsste ich tatsächlich gucken. Ich meine, wir haben dazu noch keine Videos hochgeladen, noch keine Lernvideos. Also das ist, noch nicht das Fokusthema tatsächlich in der App gewesen. Da geht es eher um das Thema Basics, Geldanlage aufbauen und sowas.
Die letzten Male sind jetzt doch immer gesagt, wo du auf welchen Seiten Kalkulationsunterstützung dir holst. Hast du die zum Thema Immobilien, wo man so Finanzierung durchrechnen kann oder so Gesamtkosten und so auch durchrechnen kann, um das zu bekommen? Hast du da auch
Also wo man tatsächlich einfach mal spielen kann, um zu gucken, was passiert denn bei so und so viel Tilgung und so, das ist immer MarkMoney. MarkMoney ist ein, das kann ich auch zeigen, wartet mal kurz. So, Moment, mein iPad lädt. Hoffentlich. Das ist Mag Money. Mag Money ist eine App, da kann man alle möglichen Kredit-Szenarien quasi durchspielen und da kann man unter Umständen auch einen Immokredit zum Beispiel mit hochrechnen. Der ist jetzt hier zum Beispiel annuitätisch gedacht, beziehungsweise vom Kaufpreis, also quasi einmal runtergerechnet, wie viel Zinsen zum Beispiel insgesamt dann kommen. Das muss man halt für sich so ein bisschen gucken, ob das einem helfen kann. Da kann man auch Sparpläne etc. kalkulieren. Sparpläne da anschließend, wenn man jetzt zum Beispiel für eine Zinsänderungsrisiko Geld beiseite legen möchte oder gucken möchte, macht der Bausparer überhaupt Sinn im Vergleich zu einer Anlage in ETFs oder sowas. Das kann man alles damit so ein bisschen hin und her kalkulieren. So richtige Finanzierungsrechner, ich überlege gerade, gibt es Finanzierungsrechner? Also es gibt halt Systeme, mit denen Banken arbeiten, das ist Interhyp und ja, Interhyp eigentlich zum größten Teil. Darauf sollte, das wäre sowas, worauf man achten sollte, wenn es zum Thema Immobilienfinanzierung geht und ich gehe zu meiner Hausbank, die sollten mit Interhyp arbeiten können, weil die letzten Endes auf alle Konditionen am Markt zugreifen. Bedeutet, die tickern quasi meine Eckdaten da ein und dann spuckt das System raus, wo die besten Konditionen wären und die Bank vermittelt das dann auch an die. Natürlich verdient die Bank dann daran. Man kann dann auch hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und sehe, okay, bei der Sparkasse XY gibt es die besten Konditionen. Ich frage die direkt an, um nochmal die Konditionen zu drücken. Kann man versuchen, das wäre sowas, worauf man achten kann. Aber so wirklich Themen Immobilien ist wirklich schwierig. Also da so wirklich was zu finden, müsste ich mal gucken. Wenn mir noch mal was einfällt, dann schicke ich dir das auf jeden Fall. Also ich sehe dich, Joanna, aber ich kann dich nicht hören diesmal.
Ach, fantastisch. Dein Wissen, habe ich gerade gesagt, wird noch weiter angezapft. Gibt es auch Empfehlungen zu Büchern, die du geben kannst rund um das Thema Immobilienfinanzierung?
Nein. Kann ich tatsächlich, also Immobilienfinanzierung, da, das ist halt zu spezifisch. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde nach Informationen oder nach Büchern zum Thema Investment, da kann ich Tausende aufzählen, weil das Investment an sich, jeder ETF, eine Aktie, ein Fonds, funktioniert immer gleich, egal wo auf der Welt. Thema Immobilien ist überall irgendwie anders. Also ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass jemand, der zum Beispiel Tipps gibt zum Thema Immobilienfinanzierung, der aber in Bayern wohnt, das anders sieht als jemand, der in Hamburg wohnt. Allein durch sowas wie Grundsteuern, die dann, beziehungsweise Grunderwerbsteuern, die dann unterschiedlich ausfallen.
Ich muss mich auch nochmal korrigieren, Cindy. Es geht nicht nur konkret um Finanzierung, sondern um Immobilienkauf. Also gibt es da Bücher dazu, so wie Immobilienkauf für Anfänger oder so. Gibt es da irgendwelche Literatur?
Nichts, was ich jetzt empfehlen könnte, was ich selbst gelesen habe. Also bei dem Thema ist es tatsächlich so, ich habe das ja von der Pike auf in der Bank tatsächlich gelernt und da ist es nicht so, dass ich ja wirklich was jetzt guten Herzens empfehlen könnte, wo ich weiß, da steht jetzt nicht irgendwie was Seltsames drin oder was Krummes, ja.
Dann haben wir noch eine weitere Frage. Wir haben auch schon ein dickes Kompliment gerade eben bekommen an dich, Cindy.
Danke, danke.
Für die coolen Inhalte. Vielen Dank dafür. Bringen Portale wie Check24 etwas, wenn man einen Kredit finden möchte?
Ja, tatsächlich. Bei Check24 muss man nur wissen, dass was einem natürlich, also Check24 mache ich ja eigentlich auf, gebe da meine Eckdaten ein und dann kommt so eine Riesenliste an irgendwie Kreditanfragen. Das kann man ja, Autokredite, freie Kredite, wie auch immer, alles Mögliche. Die Konditionen, die ich da sehe, sind nicht die Konditionen, die ich wirklich kriegen würde, sondern die richtigen Konditionen kriege ich erst gesagt, wenn ich eine richtige Anfrage gestellt habe. Und das hängt immer mit einer Abfrage in der Schufa zusammen. Also da sich nicht in falscher Sicherheit wiegen und sich denken, yippie, ich kriege einen richtig guten Zinssatz irgendwie angeboten, das ist meistens nicht der Fall. Das sind eher so die Lockangebote dann. Und auch da Check24, vielleicht als Hinweis, ist nicht unbedingt frei. Also Check24 verdient genauso wie jeder Vermittler oder jeder Allianzberater zum Beispiel, verdienen alle Provisionen und auch Check24 verdient Provisionen. Das ist kein Wohlfahrtsverein und dementsprechend landen auch die, die irgendwie am meisten Provisionen auszahlen, erstmal oben.
Gerade sehe ich keine weiteren Fragen. Gibt es noch weitere Fragen oder Gedanken, die ihr teilen möchtet? Glaube gerade nicht. Ich hätte noch ein, du hast für den Anfang das Thema Tilgungsraten gesagt mit den 3% in der gesamten Berechnung. Ist es was, wo du sagst, das kann man auch im Laufe der Zeit ändern oder sollte man ändern? Oder wenn man sich einmal festgelegt hat, dann hat man sich festgelegt.
Ich würde es festgelegt lassen, aus psychologischer Sicht auch irgendwo. Weil man ist ja auch froh, wenn ein Ende irgendwann in Sicht ist. Und gleichzeitig, man gewöhnt sich ja an ein bestimmtes Rückzahlungsniveau. Und ich würde es nicht ändern, nein.
Das ist natürlich auch die allerletzte Frage, die mir noch eingefallen ist. Ich sehe gerade, wir bekommen hier schon noch mehr Komplimente ausgesprochen. Super gemacht, vielen Dank. Super auch erklärt, Cindy. Das geht definitiv in deine Richtung. Vielen herzlichen Dank. Wir haben
Danke,
natürlich
danke.
noch eine Bitte an euch. Es kommen gleich zwei Fragen. Oh, Sekunde, jetzt poppt ihr doch noch was auf. Könntet ihr die bitte noch beantworten? Das wäre fantastisch, damit wir auch ein kurzes Feedback von euch nochmal fürs System haben. Und Cindy und ich, wir sagen auf ein baldiges Wiedersehen. Wir werden nämlich das nächste Mal noch über das weitere Thema sprechen, zu dem viele um weitere Informationen gebeten haben, nämlich zu den Themen Krypto und Rohstoffe. Und darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank an